Herzlich willkommen zum Was wäre wenn von Pen & Paper Tears 4. Ich sag das die 4 immer ganz ungern, weil die ja eigentlich voll geil so in das A reingeschrieben ist, so Leadspeak. Jedenfalls nutze ich hier die Gelegenheit, um euch so ein bisschen zu erzählen, was so hätte kommen können. Also an welchen Stellen eine Abstimmung anders gelaufen ist, was die Jungs vielleicht übersehen haben, was dann auch durch die Abstimmung nicht stattgefunden hat und so weiter. Und vielleicht, wenn am Ende noch ein bisschen Zeit ist, nutze ich nochmal die Zeit, um so ein bisschen darüber zu reden, wie ich so ein Abenteuer eigentlich schreibe. Denn mittlerweile habe ich die Frage ganz oft bekommen, ah, was macht ein guter Spielleiter und was macht ein Spielleiter am Anfang? Und ich würde jetzt nicht zwangsläufig sagen, ich bin ein guter Spielleiter. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt so ein bisschen Erfahrung durch die Jungs auch mit einer Gruppe gesammelt, die nicht so reagiert, wie die meisten Gruppen reagieren. Aber fangen wir erstmal an, und zwar mit dem Simpelsten. Denn am Anfang war ja noch alles relativ klar. Wir lassen das ja auch immer so ein bisschen Revue passieren hier, was eigentlich so passiert ist. Die Jungs haben eben dieses Auto gefunden. Da gab es noch die Option, dass, wenn sie versucht hätten, einen Wurf auf klar auf Medizin zu machen, auf die beiden, dass sie vom Professor einen Zettel bekommen hätten. Und auf diesem Zettel hätte dann sozusagen gestanden, Richtung Norden und ich kenne den Code. Diesen Zettel haben sie nicht gefunden, weil sie nicht ganz klar gesagt haben, ich möchte den aktuellen Zustand der beiden einschätzen, sondern immer nur, sind sie wach, sind sie dies, sind sie jenes. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass sie nicht ganz klar so gefragt haben, wie ich das gerne gehabt hätte beim Professor. Aber naja, dann haben sie am Auto sich ganz gut verhalten. Sie sind relativ schnell drauf gekommen, dass sie eben in den Kofferraum gucken müssen, dass sie beim Professor eben sozusagen ihn sofort wegschleppen. Da hatte ich gedacht, sie diskutieren ein bisschen länger. Und ich hatte mir hier auch schon aufgeschrieben, was die Trauernden für Kampfwerte hatten. Denn ich hatte erwartet, dass sie länger brauchen, vor allem um den Kofferraum zu öffnen. Ich glaube, ich war einfach dumm. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass sie einfach hingehen und sich den Schlüssel holen. Ich dachte, die versuchen, den aufzubrechen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass sie einfach stumpf ans Zündschloss gehen, sich den Schlüssel nehmen und den Kofferraum aufschließen. Ich weiß nicht, manchmal stehe ich dann auch auf der Leitung und denke, sehr kompliziert. Denn ich dachte, okay, die nehmen, was weiß ich, eine Brechstange, ihren Schraubschlüssel, versuchen Schlösser knacken und so weiter und so fort. Jedenfalls hätten sie auch kämpfen können. Simon hat ja auch einen Stein auf einen von denen geworfen und so. Ja, war so semi-erfolgreich. Also ich sag mal, die waren normale Trauernde, die habe ich ja schon mal gesagt. So am Anfang der Infektion sind die noch sehr schnell, sind leichter zu besiegen, aber dafür um einiges flinker und am Ende werden die immer träger und halten immer mehr aus. Und das waren halt schon die trägere Exemplare, das waren die trägeren Exemplare und die hätten sie jetzt nicht mit einem Steinwurf mal ebenso ausgeschaltet. So, dann waren sie am Waldrand. Sie haben ganz kurz über eine Option geredet, die ich hatte, und zwar, dass sie eine Trage bauen. Ich sag mal, ich hatte eigentlich gedacht, dass wenn sie keine Trage bauen, sie einen Malus erhalten. Also dass es quasi für sie schwieriger wird, ihn zu tragen, dass es in irgendeiner Form eine Folge hat, dass sie einfach kaputt sind, dass es sie anstrengt, weiß ich nicht. Und da die beiden aber gesagt haben, wir tragen ihn, also ich hatte hier geschrieben, sie können weiterhin tragen. Stärkere Charaktere, Mann, Entschuldigung, ist auch schon für mich ein bisschen spät. Stärkere Charaktere ab 15 Körperkraft schaffen das alleine, sonst zu zweit. Und weil sie gesagt haben, der Standy, also Eddie, macht es alleine, obwohl er 15 Körperkraft hat. Und Schmorf mit 14 Körperkraft hilft auch noch mit. Habe ich gedacht, mein Gott, ob sie jetzt eine Trage nehmen oder ob zwei echt kräftige Typen ihn tragen, macht auch keinen Unterschied. Da habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt müssen sie auch keine Probe mehr werfen. Das klappt einfach so und sie kriegen keinen Nachteil. So. Oh, dann waren wir im Grunde auch nämlich schon bei der ersten Umfrage. Denn der Professor hat in Richtung Norden gewiesen und da war die Umfrage, wie finden die 4 die Hütte vor, als sie dann an der Hütte ankommen? Verschlossen und sie hören sanftes Jaulen im Innern oder offen mit einem Zettel an der Tür? Wenn ich mich richtig erinnere, war die Abstimmung und ich muss offen zugeben, ich glaube, jedes Mal erwartet, dass was anderes kommt. Hier habe ich zum Beispiel erwartet, dass es verschlossen mit sanftem Jaulen wird. Ich habe jedes Mal erwartet, dass was anderes wird und nehme jetzt hier die Gelegenheit und nutze die Gelegenheit und erkläre euch mal, was passiert wäre, wenn wir was anderes genommen hätten. Schnell einen Schluck Apfelschorle. Also, sie stehen vor der Hütte. Deren Fenster sind so verdreckt, dass man nichts im Inneren erkennen kann. Es dringt nur ein leises Wimmern durch die Ritzen an Fenster und Türen. Die Hütte steht leicht erhöht auf Pfeilern, hatte ich auch beschrieben. Nun haben sie verschiedene Optionen. Die 4 hätten sagen können, wir schlagen die Fenster ein. Das wäre die simple Option gewesen. Da hätten sie quasi einfach dumm das Fenster eingeschlagen und im Inneren hätte Svea gestanden. Die wäre dadurch aber so verschreckt gewesen, dass sie sich versteckt hätte und sie hätten es auch nicht mehr geschafft, sie zu beruhigen. Also alle Tipps, die Svea ihnen gegeben hätte ab dem Moment, wären quasi weg gewesen. Oh nee, Quatsch, Entschuldigung, ich habe Quatsch erzählt. Genau, noch viel wichtiger. Sie hätten Svea nicht gefunden. Mann, ich erzähle einen Quatsch, kommt gleich, das ist wichtig. Denn bei dieser Option wäre Svea gar nicht da gewesen. Sie hätten Svea quasi so erschreckt, dass sie sich versteckt hätte. Und nur eine Probe auf Spuren lesen hätte dazu geführt, dass sie die Fußabdrücke von Svea gesehen hätten, die in so eine Ritze, also quasi an so einen Punkt an der Wand führen, wo man mit ein bisschen Ziehen das Holz hätte beiseite gekriegt und da hatte sie sich dann versteckt. Und wenn sie das nicht geschafft hätten, hätten sie Svea gar nicht gefunden. Sie hätten sie quasi komplett nicht gesehen, das ganze Abenteuer über. Und die zweite Option wäre bei verschlossener Tür, sie finden den Schlüssel unter einem schwarzen Stein unten an der Treppe. Der ist aus Vulkangestein. Manche mögen hier die Referenz zu meinem Lieblingsfilm Shawshank Redemption, beziehungsweise auf Deutsch Die Verurteilten merken. Ja, ist ein bisschen lame, ist auf IMDb ein guter Film und so, aber ich finde den wirklich super. Also ich kann den echt immer wieder gucken. So, und dann wären sie reingekommen und im Halbdunkel hätte die Gestalt eines Kindes vor ihnen gestanden, gekleidet in heruntergekommene Kleider. Das wäre dann Svea gewesen. Dann hätten sie mit ihr reden können und im Grunde wäre es auf das gleiche... wäre es auf das Gleiche hinausgelaufen, was sie dann irgendwie erreicht haben, und zwar, dass eben Svea mit ihnen geredet hat, ein bisschen verschüchtert, sie hätten sie beruhigen können und so weiter. So, sorry, ich hatte mich eben ein bisschen versehen, aber ich glaube, alle kriegen es auf die Reihe. Dann ging es weiter. Sie waren in der Hütte, sie haben den Hinweis von Professor Dr. Winterkorn bekommen. Da war ich natürlich ein bisschen frustriert auch, denn sie haben echt ewig rumdiskutiert über diesen Hinweis. Ich hatte mir vorher schon vorgenommen, dass wir dieses Mal es so machen, dass wir einfach sagen, okay, wenn es Zeit für eine Werbung bzw. eine Pause ist, machen wir auch eine Pause. Denn ich fand es manchmal einfach die letzten Male ein bisschen anstrengend, dass ich ganz oft die Geschichte strecken oder zerren so einfach so unangenehm anpassen musste, dass es irgendwie mit den Werbeblöcken passt. Und da hatten wir uns vorgenommen, dieses Mal machen wir einfach Werbung, wenn es zeitlich ungefähr passt. So alle halbe bis dreiviertel Stunde und dann machen wir Werbung und dann machen wir weiter. Und ich fand, das hat gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Es war cool und es war für mich viel angenehmer, denn ich konnte mir einfach Zeit lassen zu erzählen, denn letztlich wusste ich, egal was passiert, ich habe nach hinten hin ganz viel Zeit. So, jedenfalls hat er dann gesagt, der Code. Wo Wasser fließt, läuft eiserne Wahrheit auf Grund. Das haben die Jungs im Grunde schnell durchschaut, aber sie haben sich nicht so schnell darauf eingestellt. Also sie haben echt eine ganze Weile gewartet, bis sie dann zum Fluss gegangen sind, wo sie dann mit dem Magneten die Münze gefunden hätten. Hätten sie an der Stelle nicht geschaltet und hätten diesen Haufen durchsucht oder wären die auf diesen Magneten nicht gestoßen, hätte ich gesagt, sie sehen es blitzen. Dann hätten sie aber quasi per Baden nach dieser Münze suchen müssen und dann hätte ich gesagt, dass die Person, ich glaube, warte, ich muss mal eben schnell schauen. Trübes Wasser rumzufischen. Ach, genau. Sich verletzt an Scherben, die im Wasser liegen. Und ich habe, glaube ich, hier 1W6 plus 4 Gesundheit verliert. Einfach, weil sie sich schneidet und das ist in so dreckigem Wasser natürlich nicht schön. Und ich hätte dann noch mit einem W20 geworfen und bei allem über einer 17 hätte ich gesagt, es kommt zu einer Infektion. Eine Infektion wäre wichtig gewesen, weil sie die Wunde hätten versorgen müssen. Jedenfalls hat es nicht so, ist nicht so passiert. Sie haben es eher gemeinschaftlich gemacht und dank der Angel habe ich gesagt, ich verzichte darauf. Dann war eine Lücke. Da habe ich gesagt, wenn es zeitlich muss, hätte ich hier den Pavian erscheinen lassen. Ich sage euch mal ganz ehrlich, das habe ich ganz oft. Also ich habe in jedem Abenteuer immer ganz oft im Hinterkopf, okay, das ist jetzt anders, als wenn man ein normales Abenteuer schreibt, aber in meinem Fall habe ich ja immer so ein bisschen Zeitdruck, wenn wir das hier machen und es soll immer auch was passieren, damit es unterhaltsam bleibt. Und da habe ich dann gehabt, dass der Pavian erscheint. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich kaum was vorbereitet. Ich habe dann gesagt, okay, es passiert irgendwas Spontanes. Je nachdem, was die Jungs machen, hätte ich einfach den Pavian erscheinen lassen. Der hat so ein bisschen mit denen interagiert und irgendwas getan, was sich auf das spätere Abenteuer auswirkt. Wäre einfach frei gewesen. So, dann wären wir zur Umfrage 2 gekommen. Was tut die Gruppe? Sie verbringt die Nacht in der vermeintlich sicheren Hütte. Oh, ist ein Tippfehler. Sie machen sich auf den Weg zum nächsten Ziel. Ich hätte fest erwartet, dass ihr sagt, sie machen sich auf den Weg zum nächsten Ziel. Und ich liebe es, wenn ich nicht richtig liege mit sowas. Denn ich finde es ganz toll, wenn man sich verschätzt. So, ihr habt dann gesagt, die verbringen die Nacht in der Hütte. Wenn sie vorher die Hütte gefunden hätten und sie hätten nicht den Schlüssel gefunden, was sie haben, also sie haben, was sie ja nicht haben, sie haben den Schlüssel nicht gefunden und sie hätten keine Wache aufgestellt, hätte ich gesagt, dass sie aufwachen und die Finsterlinge, so nenne ich nämlich die Kreaturen, die da aufgetaucht sind, wären schon im Haus gewesen. Und diese Finsterlinge sind, ich lese jetzt einfach mal vor, was ich hier aufgeschrieben habe. Wenn sie tagsüber die Tür nicht verschlossen hatten oder keine Wache aufstellen, kommen die Finsterlinge ins Haus. Finsterlinge sind Kinder, die infiziert wurden und deren Augen durch die Infektion mit dem Tierserreger extrem empfindlich gegen Licht geworden sind. Grauenhaftes Ächzen und Gurgeln kündigt die Ankunft an und unsere vier werden erst aufmerksam, als der Erste sich auf allen Vieren durch die Tür zerrt. Und dann habe ich noch als Hintergrund aufgeschrieben, Finsterlinge sind recht früh nach Ausbruch infiziert worden. Und weil ihre Wahrnehmung und Sinne noch nicht so erprobt sind, bewegen sie sich unrhythmisch und auf allen Vieren vorwärts. Und auch ihr Hör- und Sehsinn sind extrem überempfindlich. Schreien kann sie also abwehren, lockt aber eventuell auch noch mehr von ihnen an. Durch die unnatürliche Körperhaltung geben die Finsterlinge beim Atmen unangenehme Ächz- und Gurgellaute von sich. Sie sind ein durchweg panikerregender Anblick. Glücklicherweise treten sie nur in der Nacht und an dunklen Orten auf, weil sie eben Licht scheuen. Ich hatte hier auch Kampfwerte für die Finsterlinge. Unsere Jungs haben es aber geschafft, sie ganz gut abzuwehren. Wären sie allerdings, und das war die zweite Option, losgelaufen. Die Gruppe macht sich auf den Weg und stapft durch die Dunkelheit. Oh Mann, ich hau hier mal gegen. Und sie bemerken am Boden eigenartige Spuren. Da hatten wir ein Bild. Sitzt gerade jemand in der Grafik? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht findet ihr das Bild gerade, dann könnt ihr es zeigen. Wenn nicht, dann nutzen wir die Gelegenheit. Wie machen wir das denn am besten? Das Bild wäre eigentlich verschenkt. Posten wir es nochmal bei Twitter. Heute oder morgen, dann könnt ihr es euch bei Twitter mal angucken. Der Alvin hat nämlich diese Spuren auch ganz schön gemalt, wo man dann diese verstörenden Sachen sieht einfach und nochmal einschätzen kann, okay, die sind jetzt einfach nicht so schön. Denn man hätte zu diesem Zeitpunkt ja noch kein Bild von ihnen gesehen. Als sie diese betrachten, hören sie aus der Dunkelheit in noch leichter Entfernung das Gurgeln und Ächzen. Wenn sie jetzt ihre Stimmen senken, werden sie aus der Dunkelheit von drei Finsterlingen angegriffen. Wenn sie jetzt nicht ihre Stimmen senken. Wenn sie gesenkt hätten, nur von einem. Wenn sie eine Lichtquelle haben, und das ist sehr wichtig, denn hätten am Anfang unsere vier nicht den Kofferraum des Wagens geöffnet, hätten sie die Taschenlampe von mir nicht bekommen. Und dann hätten sie die Finsterlinge auch nicht abwehren können. Das haben sie quasi auch nicht getan. Sie sind nicht auf die Idee gekommen. Aber es hätte ein wichtiger Punkt sein können. So, sie können zum Wagen fliehen, dann öffnet Sabine ihnen. Denn sie wären ja eigentlich auf dem Weg zum Buch gewesen. Was wichtig ist, unsere vier haben sich hier aufgeteilt. Das hat es mir nicht leichter gemacht. Denn ich dachte, und das ist natürlich naiv, denn ich versuche immer, das sage ich ganz offen, wenn ich jetzt privat mit irgendwem von euch oder sonst wem gespielt hätte, dann gebe ich den Leuten viel mehr Freiheit. Dann sage ich, natürlich, ihr könnt euch lieben gerne aufteilen, geht hin, wo ihr hingehen wollt und wir spielen es aus. Denn wir haben keinen Zeitdruck, wir haben dies nicht, wir haben jenes nicht. Aber hier habe ich immer so ein bisschen den Anspruch, dass auch was passieren muss. Die Geschichte muss vorwärts gehen. Es muss einfach irgendwie für euch unterhaltsam bleiben. Und unsere Jungs haben sich aufgeteilt und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ihr könnt zur Tankstelle gehen. Ich wollte aber auch nicht ganz billig sagen, ja, die Tankstelle ist zu und niemand öffnet. Ich habe schon echt das so gesagt, dass es mich ein bisschen geschmerzt hat, weil ich es ein bisschen leicht fand. Habe dann aber spontan gesagt, okay, wenn ihr dem ein Buch bringt, dann könnt ihr mit dem handeln. Das war so nicht vorgesehen. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Kommen wir erstmal zum Bücherwagen, denn da kommen sie ja eigentlich an. Und treffen auf Sabine. Einen Charakter, den ich sehr schön fand und der fast ein bisschen zu kurz kam, dadurch, dass sie im Grunde nur versucht haben, sie zu betören. Denn Sabine war das erste Mal, wie ich finde, eine Frau, die sich absolut zu verteidigen wusste. Also Sabine hätte sich von nichts einschüchtern lassen. Sabine sitzt auf einem Schaukelstuhl, schaukelt auf irgendwie einem Trauernden herum, hat in der Nähe von sich eine Waffe, hat überhaupt kein Problem mit gar nichts. Also sie hätte sich einfach auch nicht einschüchtern lassen von denen, hätte sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen einfach. Dann haben sie relativ schnell aber gesagt, hey, wir fangen die Karnickel für dich. Das hat der Zacharias ganz gut gemacht eigentlich. Ich hätte erst gedacht, die stellen Fallen und so, aber manchmal passe ich es dann auch ein bisschen an, weil ich dachte, okay, du willst jetzt auch nicht länger machen als nötig und umgehst einfach ein bisschen diesen unangenehmen Moment, dass die anderen helfen müssen und sagst einfach, okay, du kriegst es hin. Er hat ja auch gut geworfen, ich habe für ihn teilweise gewürfelt und habe da auch nicht betrogen, es hat geklappt. Dann bekommen sie das Buch. Und hier ist ganz wichtig, das kommt gleich noch, dass sie was gestohlen haben. Denn ich habe hier vorher aufgeschrieben, wenn die Jungs etwas klauen, hat das später Konsequenzen. Ja. Heißt das noch 10 Minuten? Okay. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Der Eduard, unser Praktis, gerade reingekommen, hat mir ins Schild gezeigt. Noch etwa 10 Minuten. So, ich mache dann also ein bisschen schneller. Dann kommt nämlich Umfrage 3. Sie haben das Buch geholt, haben Bücher geklaut. Was erwartet die Gruppe? Eine Gruppe Fremder, ein Hund in Nöten oder Blöki? Auch da war ich mir nicht sicher. Ich hatte so eine Vermutung, dass es Blöki werden könnte, aber ich dachte, ein Hund in Nöten spricht euch an. Ich sag euch jetzt mal, was euch hier oder durch die Lappen gegangen ist. Denn bei der Gruppe handelt es sich um zwei Männer. Sie stellen sich als Knüller und Rohlotz heraus. Sie stellen sich auch so vor. Sie faseln etwas von Mordfällen und Verschwörungen, von Zeugen und Vernehmungen. Und plötzlich zeigen sie der Gruppe ein Foto und fragen, ob die Person darauf erkennen. Daraufhin wird unser Foto gezeigt. Als sie das Foto sehen, steht plötzlich der Professor in der Tür und zeigt auf das Foto und sagt, bildgewordene Erinnerung, die eine Antwort auf die wichtigste Frage gibt. Diesen Satz haben die Jungs ein bisschen verpasst, denn sie haben ja Blöki getroffen. Und ich dachte eigentlich, dass sie zum Haus zurückgehen nach jeder Aufgabe. Ich weiß nicht warum, das war ein bisschen dumm, aber das habe ich so geplant. Ich dachte irgendwie, sie gehen immer zurück. Sie hätten jedenfalls mit Knüller und Rolotz kämpfen können. Sie hätten versuchen können, es zu stehlen, mit ihnen zu diskutieren. In jedem Fall wäre das Soziale schwieriger gewesen, denn Knüller und Rolotz wären zwei Leute gewesen, die, wie ja, jeder merkt die Hommage an das Hörspiel, das wir mal geschrieben haben, beziehungsweise das ich mal geschrieben habe und die anderen ganz, ganz großartig gesprochen. Also der Großteil der Arbeit und des Lobes gebührt da Michael und unseren Sprechern Hannes und Co. Hätte dann auf Villa und Kolatz verwiesen. Jedenfalls, weitermachen wir. Hätten sie es auch von denen kriegen können, das Foto. Hätte aber vielleicht zum Kampf kommen können. So, dann Option 2. Als sie an die Hütte kommen, liegt dort ein kümmerlicher Haufen. Es ist ein völlig verstaubter kleiner Hund, der schnaubt und kehlig atmet. Auf einer Marke am Hals steht Annie mit einem kleinen Herz darunter. Sie können den Hund retten, wenn sie ihm Wasser geben. Dann kotzt er plötzlich ein Foto aus und es geht ihm zumindest ein bisschen besser. Denn wer Wildnisleben hoch genug hat, kann feststellen, dass der Hund giftige Beeren gefressen hat, die ganz in der Nähe wachsen. Diese Beeren hätten sie auch pflücken können und bekommen können. Das könnte noch wichtig werden, später erzähle ich dann. Wenn sie nichts tun, verendet das Tier und beim letzten Röcheln kotzt es den Zettel hervor. Als sie den Zettel haben, sagt der Professor wieder den Satz, bildgewordene Erinnerung und so weiter. Option 3, die hatten wir mit Blöki. Wir hatten sie so ähnlich, mit der einzigen Ausnahme, dass in meinem Kopf sie eben an der Hütte gewesen wären und er hätte ihnen den Satz noch gesagt, dass sie diesen Zettel brauchen. Dann weiter nach der Abstimmung. Denn sie sind ja dann direkt zur Hütte gegangen. Sie wussten also auch, dass sie im Grunde diese Kreditkarte wollen. Ich hätte halt gehabt, dass sie da sind. Der Professor ihnen nochmal sagt, ich hatte mein Glück wohl nur auf Kredit getankt. Und daraufhin wären sie zur Tankstelle. An der Tankstelle ist im Grunde alles so gelaufen wie geplant. Sie hätten ihn theoretisch überreden können. Dann hätte er ihnen das mit dem Wurm angeboten. Sie hätten ihn bestehlen können, wenn er das gemerkt hätte, hätte er 15 Gegenstände gewollt. Wenn nicht, hätten sie einfach den Gegenstand gehabt. Oder eben die Option mit der Handgranate. Es hätte passieren können, dass er die Handgranate zündet. Wenn sie das nicht geschafft hätten, wäre sie in die Luft geflogen. Jemand von ihnen, der am nächsten wäre, hätte 3W20 Schaden bekommen. Und sie hätten die Kreditkarte aus der Suppe fischen müssen und dadurch alle 1W20 Schaden auf geistige Gesundheit gekriegt. Denn so eine Granatenexplosion geht ja niemandem einfach vorbei. So, oh Mann, ich muss mich ein bisschen sputen, aber das kriegen wir noch hin. Umfrage 4. Ein Gewitter zieht auf. Oder ein Wagen fährt auf sie zu. Wir hatten das mit dem Gewitter. Das war im Grunde relativ eindeutig. Die Finsterlinge kamen, haben sie angegriffen. Sie hätten theoretisch, wenn sie vorher den Hund und nicht Blöki gehabt hätten, wäre der gekommen und hätte die Finsterlinge angebellt und die wären einfach quasi immer auf Abstand geblieben. Oder Blöki kommt und hätte sie gerammt. Sie haben mit Blöki so ein bisschen interagiert, was ganz cool war und dadurch die Finsterlinge abgewehrt. Option 2. Als sie in Richtung der Hütte laufen, kommt plötzlich ein Wagen auf sie zu. Der Wagen manövriert mehr schlecht als recht in Richtung Tankstelle. Und als er an ihnen vorbeizieht, sehen sie Vanessa am Steuer. Ja, man erkennt Vanessa wieder. Die starrt sie entgeistert an, wird aber nicht langsamer. Als sie dem Wagen hinterherblicken, scheint Vanessa unaufmerksam gewesen zu sein und überfährt etwas. Sie fährt davon, während die Gestalt regnuss am Boden bleibt. Als sie näher kommen, sehen sie einen Mann in seinen 50ern. Er scheint schwer verwundet. Er stellt sich als Gustav vor und meint, es ginge zu Ende mit ihm. Er brauchte ihre Hilfe, um auf die andere Seite zu kommen. Nun wäre wichtig, wenn sie die giftigen Beeren von Blöki gehabt hätten, hätten sie ihm damit direkt helfen können, er wäre verstorben und es wäre einfach vorbeigegangen. Ansonsten hätten sie ihn umbringen müssen oder ihm zusehen. Darauf hätte jeder, der weniger als 12 mentale Belastbarkeit hat, 5 geistige Gesundheit verloren. Wichtig, wenn sie am Buchwagen etwas gestohlen haben, und das haben sie, hätten sie einen Steckbrief bei ihm gefunden. Und diesen Steckbrief hättet ihr designen können. Dieser Steckbrief hätte quasi dann entweder sie auf Diebstahl hingewiesen, quasi, hey, die 4 haben gestohlen, wir suchen sie. Und wenn nicht, hätte dieser Steckbrief darauf hingewiesen, dass sie einen Mord begangen haben. Eben an dem armen Händler, den sie, ich glaube, im zweiten Teil umgebracht haben, ja. So, den Steckbrief hättet ihr designen können, da hätte es ein T-Shirt zu gewinnen gegeben. Tut mir leid, machen wir nächstes Mal gerne. Und wir verlosen ja im Grunde unter allen, die eh was Kreatives machen, immer was. Und zwar die Teilnahme als offizieller Zeichner. So, dann waren wir wieder an der Hütte und damit endete unser Abenteuer im Grunde so, wie es auch geplant war. Denn sie haben den Professor mitgenommen. Es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht brauchen sie ein bisschen mehr eure Hilfe für das Rätsel. Aber sie sind selber ganz schnell drauf gekommen. Dann haben sie den Safe geöffnet, sie haben das Gegenmittel gehabt. Ich dachte, okay, sie werden damit ein bisschen rumprobieren, haben sie aber nicht. Stattdessen sind sie relativ straight zum Bunker gegangen, sind da angekommen, haben ihn geöffnet und dann endete unser Abenteuer mit der wunderschönen Line: Was tut ihr denn, ihr Narren? Und damit endet ein, wie ich finde, sehr schön gelaufenes Abenteuer, das anders lief, als ich es geplant habe, auf eine schöne Art und Weise sehr gut, mit einem ganz anderen Rhythmus als das letzte. Und ich fand es ganz toll, wie viele Leute wieder zugeguckt haben. Ich habe dieses Mal das erste Mal auch versucht, im Twitch-Chat so ein bisschen mitzulesen und war ganz begeistert von dem Feedback und davon, wie gut es euch gefallen hat und auf Twitter von den coolen Zeichnungen. Und es ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Ich finde es sehr cool, wie ihr mitmacht. Ich kann nur noch mal erwähnen, oh, jetzt mach einfach noch mal mein Hemd auf, wie cool das ist, was die Yvette hier gezeichnet hat. Und dass wir so coole Leute in unserer Community haben, die so coole Sachen machen. Ich muss mich so drehen. Kauft es euch liebend gerne im Shop. Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn ihr im Moment 4 Artikel kauft, das haben die Jungs von GetShirts organisiert, kriegt ihr das geile Besenposter gratis dazu. Und auch ansonsten, wenn ihr nichts kaufen wollt, schon alleine vielen Dank fürs Zugucken. Ihr seid die Allerbesten und ich mache das hier unglaublich gerne. Dank euch vor allem und kann mich damit nur verabschieden und hoffen, dass das nächste Mal mindestens genauso gut wird und wünsche euch viel Spaß, einen wunderschönen guten Abend und ich trinke jetzt bestimmt noch eine Apfelschorle mit Gunnar, denn der hat heute Geburtstag und bedankt sich auch bei euch. Also danke und tschüss.